Ja, das Thema von heute Abend ist Reihenfolge prophetischer Ereignisse. Ich durfte diesen Vortrag Anfang Dezember halten. Da hatte ich allerdings 3 Stunden zur Verfügung. Heute wollen wir das in recht kurzer Zeit durchgehen. Das bedeutet natürlich, dass wir nicht so auf alle Einzelheiten eingehen können. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ihr habt ja diese Blätter bekommen, da könnt ihr das zu Hause nochmal nachlesen. Und ich habe gehört, wir wollen nachher auch noch eine Möglichkeit geben, um Fragen zu besprechen. Und was unklar bleibt heute Abend, das können wir ja dann noch im Gespräch klären. Warum studieren wir überhaupt Prophetie? Ich habe hier 3 Gründe gefunden. Wenn man das Buch der Offenbarung liest, dann findet man gleich am Anfang eine Verheißung. Glückselig, die da lesen und die da hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben steht. Früher gab es Leute, die lasen. Das war ein Luxus, wenn man eine Bibel hatte. Darum wurde sehr oft einfach nur vorgelesen und das dann ein bisschen erklärt. Heute hat jeder in der Regel mehrere Bibeln, mehrere Übersetzungen. Und es ist einfach eine Verheißung des Segens, wenn man sich auch mit dem prophetischen Wort beschäftigt. Das Schöne ist, dass Gott uns teilhaben lassen will an seinen Plänen. Da möchte ich mal eine Stelle lesen aus dem Propheten Amos. Da sagt Gott etwas sehr Schönes zu dem Propheten, nämlich in Kapitel 3, Vers 6. Oder geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt. Das kann man ganz allgemein auf alle Dinge beziehen, auch auf unsere Zeit. Was wir sehen, ist oft die 4. oder 3. oder 2. Ursache. Dann denkt man, ja, das macht jetzt alles die Frau Merkel. Die 1. Ursache ist, dass Gott es bewirkt, nicht nur zulässt. Er hat alles in der Hand, er regiert alles, er verfolgt seine Ziele. Und er liebt es einfach, im Voraus Menschen darüber zu informieren. Dann heißt es weiter, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, offenbart hat. Dafür hat er uns das prophetische Wort gegeben. Und das Entscheidende ist, dass wir zu den Knechten gehören, die auch gerne Gottes Willen tun. Und dann liebt Gott es, dass er uns durch sein Wort belehrt. Und ein Teil ist eben, was Gott in Zukunft tut. Das gibt dann unseren Seelen auch Ruhe. Ich finde das so beeindruckend, dass in 5. Mose 30, das sind Worte, die Mose kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass Gott da sagt, pass mal auf, und Mose hat das dann dem Volk weitergegeben. Das Volk war noch nicht im Land Israel. Sie standen noch vor dem Jordan und standen im Begriff, den Jordan zu durchziehen, um dann in das Land zu kommen. Sie waren 40 Jahre durch die Wüste, man könnte fast sagen geirrt, das ist nicht ganz richtig, Gott hat sie geführt, aber es war einfach eine Prüfung. Und dann sagt Gott, pass mal auf, wenn das Volk in das Land geht, sie werden sündigen, ich werde sie aus dem Land vertreiben und eines Tages wird das Volk in seinem Herzen zu mir zurückkehren und ich werde sie wieder zurückbringen in das Land. Das ganze Volk, das ist bis heute nicht geschehen. Und diese Prophezeiung hat Mose ausgesprochen vor 3500 Jahren. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir sehen, dass es wieder einen Staat Israel gibt, gegründet am 14. Mai 1948 ein ganz großes Wunder. Es ist zwar nur ein kleiner Teil des Volkes, hauptsächlich aus den beiden Stämmen Juda und Benjamin, aber es kommt die Zeit, wo auch die Menschen aus den 10 Stämmen zurückkehren in das Land. Gott wird das bewirken. Da sagt Gott vor 3500 Jahren, mein Volk wird untreu sein, ich werde sie aus dem Land verjagen und ich werde sie wieder sammeln. Und so hat auch der Herr Jesus wichtige Dinge über die zukünftigen Ereignisse in Matthäus 24 und 25 gesagt. Das sind zwei sehr wichtige Kapitel. Und einer der schönsten Verse für uns als Christen ist 1. Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Und damit knüpfe ich an das an, was Sebastian eben gesagt hat, die Erwartung des Kommens des Herrn Jesus. In der letzten Nacht, bevor er starb, hat er zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 14, Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir selbst nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Wie viele Christen sind durch diese wenigen Verse schon ermuntert worden? Das öffnet uns einen wunderbaren Blick für die Zukunft. Wir werden einmal im Haus des Vaters sein, da, wo der Herr Jesus jetzt schon ist. Und er wird die Verheißung einlösen und jeder Tag, ich sage es jetzt mal mit anderen Worten, kürzt ab. Jeder Tag bringt uns näher an dieses wunderbare Ziel. Und das ist ja unsere Hoffnung. Petrus, das ist jetzt der dritte Punkt, Christus wird dadurch größer. Ich musste auch lernen als junger Mann, dass Prophetie nicht in erster Linie gegeben ist, damit wir Bescheid wissen oder damit unsere Neugierde befriedigt wird, sondern dass wir auf einmal sehen, welch erhabenen Platz, welch eine erhabene Rolle unser Herr in der Zukunft spielen wird. Und der einmal am Kreuz gehangen hat, unter schrecklichen Qualen, laut gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der wird in wunderbarer Herrlichkeit wiederkommen. Und wer freut sich nicht, dass der Herr, der so gelitten hat, in solch einer Herrlichkeit erscheinen wird und alles neu machen wird? Und Petrus, das ist etwas sehr Schönes, was uns da berichtet wird in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, der ist einmal mit dem Herrn zusammen mit zwei anderen Jüngern auf einen Berg mitgenommen worden. Man hat den Berg später den Berg der Verklärung genannt. Und dort ist der Herr Jesus auf einmal in dieser wunderbaren Herrlichkeit, in der er demnächst erscheinen wird, vor den Jüngern sichtbar geworden. Und dann hat Petrus gesagt, wir schreiben keine Dinge auf, die wir uns ausgedacht haben, sondern wir sind Augenzeugen. Wir haben den Herrn schon in der Herrlichkeit gesehen, so wie er einmal wiederkommen wird. Und man merkt, der Apostel war da schon recht alt, mit was für einer Freude er über den Herrn Jesus spricht. Und er sagt dann, Gott hat ihm alle Macht und alle Herrlichkeit gegeben. Also auf der einen Seite warten wir auf ihn zur Entrückung und einige Zeit später wird er sichtbar für alle Menschen wiederkommen. Die Frage, wann geschieht die Entrückung? Wir haben eben schon gehört, man kann und darf sie nicht ausrechnen. Es haben schon so viele gemacht und sie sind enttäuscht worden. Da gibt es eine wichtige Stelle, die möchte ich jetzt mal lesen, aus Markus 13. Sie ist nicht so ganz einfach auszulegen, aber in ihrer Aussage ist sie sehr, sehr deutlich. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, Markus 13, Vers 32, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Wie kann ein Mensch sich dann erkühnen, den Tag oder das Jahr des Kommens des Herrn Jesus auszurechnen? Alle, die das gemacht haben, sind gescheitert. Und wir wollen uns nicht in diese lange Reihe mit hinten anstellen und dann anfangen zu sagen, wann der Herr Jesus kommt. Nein. Und trotzdem sagt er selbst in Offenbarung 22 dreimal, ich komme bald. So, und in diesem Spannungsfeld leben wir einfach. Auf der einen Seite wollen wir für Menschen, die uns anvertraut sind, sorgen. Wir wollen fleißig unsere irdische Arbeit machen. Wir wollen den Menschen das Evangelium verkündigen. Und auf der anderen Seite sind wir Menschen, die, wenn es gut steht, jeden Tag ihren Herrn erwarten. Und das ist einfach ein Spannungsfeld. Man kann ja nicht sagen, na ja, der Herr kommt bald, ich gehe mal diese Woche nicht arbeiten. Oder ich lasse einfach mal bestimmte Dinge schleifen. Es ist völlig falsch. Sondern derjenige, der den Herrn erwartet, der wird umso intensiver die Zeit, die ihm noch zur Verfügung steht, suchen, dem Herrn zu dienen. Und dazu ermutigt auch das Kommen des Herrn. Und er sagt immer wieder, ihr wisst nicht den Tag noch die Stunde, aber ich komme und seid wachsam. Erwartet den Sohn des Menschen. Erwartet den, der gesagt hat, ich komme bald. Wie geschieht die Entrückung? Dazu haben wir zwei wichtige Stellen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, eine wunderbare Stelle, die möchte ich jetzt doch mal lesen. 1. Thessalonicher, die Verse 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Diese wenigen Verse sind so inhaltsreich, dass man an sich mal eine Stunde brauchte, um sie so Vers für Vers gründlich auszulegen. Die Zeit haben wir natürlich heute Abend nicht, aber ich will doch so viel sagen. Wenn der Herr kommt, dann werden alle Entschlafenen, die werden plötzlich auferweckt, die kommen mit einem neuen Leib, und alle Gläubigen, die in dem Augenblick auf der Erde leben, plötzlich, im Bruchteil einer Sekunde, werden die verwandelt. Und auf einmal gehen wir alle, die Lebenden und die gerade Auferweckten, dem Herrn entgegen in die Luft. Und ich glaube, dass sogar die alttestamentlich Gläubigen, dass die auch mit entrückt werden, obwohl sie nicht zur Gemeinde gehören. Das ist ein Unterschied. Aber sie sind auch dabei. Und später liest man dann in Offenbarung 19, wo die Hochzeit des Lammes stattfindet. Da ist die Braut, und das sind alle Gläubigen, die zur Gemeinde gehören. Aber da sind auch Gäste. Und wer sind die Gäste? Die alttestamentlich Gläubigen. Da sind die auch wieder da. ich freue mich sehr auf diese Hochzeit. Da sind Tausende und Abertausende von Menschen, die bilden die Braut. Und da sind sehr geehrte Gäste. Da ist zum Beispiel Mose dabei, da ist der David dabei, da ist der Salomo dabei, da ist der Samuel dabei, da ist Prophet Jesaja. Und wer kommt denn da an? Das ist der Prophet Jeremia. Und wie man das ja so gerne auf einer Hochzeit macht, dann steht die Braut mal auf und dann geht sie so an den Tischen vorbei. Ich mal das jetzt mal so ein bisschen aus, ja. Ich würde dann gerne mal zu Jeremia gehen und sagen, wie hast du das eigentlich geschafft, dass du jahrzehntelang unter solch einem Druck standest? Und ich bin überzeugt, dass Johann Sebastian ein wirklich wiedergeborener Mann war. Und ich liebe seine Musik mehr und ich sehr. Und ich werde dann mal zu ihm hingehen und werde sagen, Johann Sebastian, vielen Dank für deine schöne Musik. Ach, der Himmel ist nicht langweilig. Ganz im Gegenteil. Wir werden einander erkennen, wir werden Gemeinschaft haben. Aber natürlich ist der Herr Jesus, der Bräutigam, der Mittelpunkt von allem. Und hier finden wir dann die Entrückung. Und Paulus sagt, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder mal vornehmen. Wenn wir so als Gläubige zusammen sind, dann wollen wir mal über die Entrückung sprechen. Und dann wollen wir uns ermuntern. Manchmal sind wir zusammen und dann sind wir hinterher trauriger als vorher, weil wir nur über Probleme sprechen. Aber wir haben doch so schöne Dinge, über die man mal sprechen kann. Und dann liest man den Abschnitt nochmal, unterhält sich darüber und dann betet man zusammen, dann geht man auseinander und man ist richtig glücklich. Ich war mal so glücklich, da habe ich in der Nacht tatsächlich geträumt, der Herr Jesus wäre gekommen. Das war mein schönster Traum, den ich je hatte. Aber als ich dann aufwachte, habe ich gemerkt, er ist noch nicht gekommen. Ja, wie schön wäre das, wenn uns das so beschäftigt. Was geschieht danach, nach der Entrückung? Und da möchte ich dann ich habe hier eine sehr schwierige Stelle aufgeschrieben. Diese Verse sind schon für Übersetzer sehr schwierig. Sie gehören mit zu den schwierigsten Übersetzungsstellen des Alten Testamentes. Und sie sind auch nicht ganz leicht zu verstehen. Aber ich habe ein Schaubild gemacht. Anhand dieses Bildes will ich das gleich etwas näher erklären. Jetzt erstmal kurz eine Folie zu den 70 Jahrwochen. Der Daniel hat eine Prophezeiung bekommen in Kapitel 9, nachdem er mal sehr traurig war und auch die Sünde des Volkes Israel bekannt hat, immer wieder mit anderen Worten. Und dann ist ein Engel zu ihm gekommen und hat zu ihm gesagt, Daniel, du bist ein Vielgeliebter. Und er hat den Auftrag von Gott bekommen, dem Daniel mal zu sagen, was in Zukunft geschieht. Und dann hat der Engel, Gabriel war das, der hat dann gesagt, pass mal auf, es geschehen noch 70 Wochen. Er hat gesagt, 7 Wochen und 62 Wochen. Dazu ist wichtig, dass man weiß, dass Wochen, das bedeutet im Hebräischen eigentlich Siebener. Und in der Regel sprechen wir natürlich von einer Woche als von 7 Tagen. Aber es ist deutlich, dass manchmal dieses Wort auch gebraucht wird für Jahre. Und diese Erklärung ist auch sinnvoll. Das bedeutet dann, dass die ersten 7 Wochen 49 Jahre sind. Und man hat ausgerechnet, dass die angefangen haben im Jahr 445 vor Christus. Und dann haben sich die 62 Wochen angeschlossen und das sind 434 Jahre. Das sind insgesamt die 69 Wochen von 483 Jahren. Und die 483 Jahre haben ihr Ende gefunden mit dem Tod unseres Herrn. Es gibt da unterschiedliche Angaben. Manche sagen, er ist 27 nach Christus gestorben, andere 28, andere 30, andere 32. Ich weiß nicht, ob man das so genau ausrechnen kann. Ich bin kein Freund von so genauen Zahlen. Ich nehme einfach mal das Jahr 30 an, als eine grobe Angabe. Und damit endeten die 483 Jahre, aber eine Woche fehlt noch. Und nach dem Tod unseres Herrn ist eine Zeit von unbestimmter Dauer eingeschoben worden. Und das ist die Gnadenzeit, in der wir heute noch leben. Und die Gnadenzeit wird enden mit der Entrückung. Und weil ja noch eine Woche von 7 Jahren fehlt, das sehen wir deutlich in den Prophezeiungen und auch im Buch der Offenbarung. Die 70. Woche schließt sich an die Entrückung an. Und dann, bis dahin ging es um die Christenheit, um die wahren Christen. Die Christen, die übrig bleiben, die sind ja gar nicht wirklich bekehrt gewesen. Die werden in der Zeit gerichtet. Und nach diesem Schema glaube ich, dass von der Entrückung bis zum öffentlichen Erscheinen des Herrn Jesus in Herrlichkeit genau 7 Jahre vergehen. Und ich möchte noch deutlich machen, was da im Einzelnen in den 7 Jahren geschieht. Ich habe hier mal 3 Punkte aufgezählt. Zu Beginn dieser letzten Jahrwoche Daniels, sprich der 7 Jahre, geschieht Folgendes. Da beginnen zuerst mal, ich habe das hier zusammengefasst, Beginn der letzten Woche, 7 Jahre Daniels, die 3,5 Jahre der großen Drangsalzzeit mit einschließt. Die ersten 3,5 Jahre werden ganz schrecklich sein. Das wird uns beschrieben in Matthäus 24, Vers 4 bis 13 und in Offenbarung 6. Da wird zum Beispiel der Friede von der Erde weggenommen. Es wird gewaltige Hungersnöte geben. Viele Menschen werden sterben in der Zeit. Möglicherweise bis zu 1,5 Milliarden Menschen. Und das alles innerhalb von 3 Jahren. Deshalb habe ich da geschrieben, die ersten 3,5 Jahre sind eine Zeit weltweiter Katastrophen. Das Schöne daran ist, dass in den 3,5 Jahren das Evangelium des Reiches, das bedeutet, dass der Herr Jesus im Begriff steht, sein Reich aufzurichten, dass dieses Evangelium verkündigt wird. Und viele Juden werden sich bekehren und auch viele Menschen aus den Völkern. Eine große Volksmenge, heißt es in Offenbarung 7. Oh, ich habe schon eins, du. Aber das ist gut, da kann ich noch mehr trinken. Danke, das ist super. So, jetzt habe ich hier mal eine kurze Tabelle gemacht. Dieses Kapitel wird morgen Nachmittag eigentlich das Thema sein. Da kommt zuerst ein weißes Pferd, ein Herrscher erobert ein großes Gebiet, dann kommt ein feuerrotes Pferd, das ist die Farbe des Blutvergießens. Ich habe schon gesagt, der Friede wird von der Erde weggenommen. Schreckliche Revolutionen finden statt, Bürgerkriege, wie wir das ja heute schon leider miterleben. Wir haben das gesehen in Libyen, jetzt sehen wir das in Syrien, 6 Jahre Bürgerkrieg mit vielen Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Toten und Flüchtlinge ohne Zahl. Das ist ja ein Thema, das uns eigentlich täglich beschäftigt. Es wird Anarchie geben, das heißt, man weiß überhaupt nicht mehr, wer die Regierung ausübt. Es wird Terrorismus geben in einem Maße, wie wir uns das heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Der Friede wird von der Erde weggenommen. Dann kommt ein schwarzes Pferd, das ist das Bild der Trauer. Hungersnöte, wirtschaftliche Zusammenbrüche, totale Inflation. Dann kommt ein fahles Pferd, Farbe des Todes, dem Volk der Hades. Da ist wieder die Rede davon von Hunger, wilden Tieren, Massensterben durch Hunger, Epidemien und Seuchen. Dann tun wir einen Blick dahin, dass in der Zeit auch viele, die gläubig geworden sind, Christen gibt es ja dann nicht mehr auf der Erde. Die wahren Christen sind ja vorher entrückt. Aber es gibt natürlich wieder bekehrte Menschen und viele werden aus Treue zum Glauben und zu dem Herrn Jesus als Märtyrer sterben. Dann werden die ganzen Ordnungsgefüge zerbrechen. Die Sonne wird verfinstert, der Mond wird blutrot, die Sterne fallen auf die Erde. Gut, da kann man mal unterschiedlicher Meinung sein. Manche verstehen das buchstäblich. Ich neige dazu, dass das eine symbolische Bedeutung hat. Die Sonne ist da, damit der Tag regiert wird. Der Mond erscheint in der Nacht. Ich habe den Mond unheimlich gerne. Wenn so eine klare Nacht ist und der Mond scheint, das ist ein herrliches Gebilde, ja. Er wird einfach, Gott hat ihn gesetzt, dass er zum Beispiel auch die Gezeiten bestimmt und er hat sicher viele Funktionen, die uns noch gar nicht so klar sind. Aber das ganze Licht des Himmels geht verloren und die Sterne, die auch Orientierung geben, stürzen auf die Erde. Das sind führende Persönlichkeiten, die so die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Ja, und dann gehen diese sieben Siegelgerichte in sieben Posaunengerichte über. Und das wird dann noch viel schlimmer. Jetzt habe ich mal fünf Argumente aufgeschrieben, warum ich glaube, dass wir allen Grund haben, damit zu rechnen, dass der Herr Jesus bald kommt, ohne dass ich das ausrechnen möchte. Aber wir sehen Entwicklungen, wie wir sie in dieser krassen Form in der Vergangenheit nicht gefunden haben. Das erste ist, dass Europa sich mehr und mehr vereint. Und das ist auch von Daniel vorhergesagt in Daniel 7. Und das wird geschehen ungefähr in den Grenzen des früheren Römischen Reiches. Man muss eigentlich sagen, des Weströmischen Reiches, das 476 nach Christus untergegangen ist. So, und das erleben wir ja heute mit. Persönlich glaube ich, dass das noch ganz heftig knirscht in Europa. Kann auch sein, dass man einige Staaten wieder ausgliedert. Wenn die Polen nicht lieb sind, die haben schon gedroht. Ich weiß nicht, wie sie die Probleme lösen. Die Ungarn machen eigentlich nicht mehr mit, die Slowakei nicht. Tschechien wahrscheinlich auch nicht. Es kann sein, dass England aus der EU austritt, wenn das so weitergeht. Die werden ja im nächsten Jahr abstimmen. Ich mache da überhaupt keine Vorhersagen, aber es wird immer schwieriger. Die Spannungen nehmen immer mehr zu und eines Tages wird Europa so einem ganz unruhigen Meer gleichen und aus dem Meer kommt dann ein Tier hervor. Und dieses Tier ist der Herrscher des Römischen Reiches. Ich kann das jetzt nicht alles wegen der Kürze der Zeit so im Einzelnen begründen. Ich trage das einfach mal vor und ihr könnt euch ja dann gerne auch noch weiter damit beschäftigen. Es gibt auch gute Literatur darüber. Das zweite ist ein Symptom, dass die Spannungen im Nahen Osten beständig zunehmen. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe jetzt noch gelesen heute, dass viele glauben, da wird im Moment derartig viele Waffen werden dahin gebracht, dass Kenner denken, es kommt irgendwie auch einer zu einer Klärung. Man konnte sich ja das vor einiger Zeit überhaupt nicht vorstellen, dass Russland und USA zusammen gegen einen gemeinsamen Feind kämpft. Denn die so einig sind sich Russland und USA ja auch nicht. Und dass irgendwie da auch diese Spannung, die sich da aufbaut, ich bin mal sehr gespannt, wie die weitergeht oder wie die sich mal auflöst. Dann der weltweite Terrorismus, der immer mehr zunimmt, ob das in Afrika ist oder in Frankreich oder in vielen anderen Ländern. Und das wird wahrscheinlich nicht weniger werden. Dann steuern wir auf eine Finanzkrise zu. Die Verschuldung der Staaten und der privaten Haushalte ist heute so hoch, dass sie eigentlich nicht mehr höher gehen kann. Ich habe hier im Internet da so eine Abbildung gefunden und da wurde festgestellt, dass die gesamte Verschuldung 2000 bei 87 Billionen US-Dollar lag. Das ist eine astronomische Zahl. Aber statt dass die dann abnimmt, war die 2007 bei 141. Und man staunt nicht schlecht, im zweiten Quartal 2014 war sie 199. Wahrscheinlich liegt sie jetzt schon bei 210. Und es geht einfach nicht so weiter. Ich habe mich manchmal gefragt, warum funktioniert das eigentlich noch? Mein Eindruck ist, weil Gott das will. Gott hat noch seine Pläne mit der Erde. In China bekehren sich viele Menschen. In Südamerika, das Evangelium, es wird in vielen Erdteilen verkündigt. Gott segnet das Evangelium, aber eines Tages wird das explodieren. Ob dieses Jahr, ob nächstes Jahr, ob übernächstes Jahr, ich weiß es nicht. Aber man kann ab und zu mal erfahren, dass die Mechanismen, auch zum Beispiel der Europäischen Bundesbank, die sind erschöpft, es geht nicht mehr. Die können nicht mehr so viel Geld in den Markt pumpen. Jetzt spricht man schon davon, dass man allen Leuten, die ein Guthaben will, einfach erstmal 20% wegnimmt, vielleicht dann noch 30%. Naja, ob alle dann still bleiben? Ich weiß es nicht. Wir haben ja eh nichts zu verlieren hier, oder? Ja, wenn mal alles weg ist, vielleicht fangen wir dann an, mal wieder richtig als Christen zu leben, ja? Dass man sich dann mal wieder fragt, mit wem kann ich eigentlich teilen? Die sozialen Netze sind so, dass im Grunde ja auch noch jeder zurechtkommt. Manchmal denke ich, was wäre das schön, wenn wir einander so brauchen, dass wir einander helfen müssen, ja? Ich glaube, wir würden dann auch wieder näher zusammenrücken. Also da sieht man eine Entwicklung, die sich irgendwann entlädt. So, und jetzt möchte ich mal eine Folie auflegen, nochmal, dass man sich das besser einprägen kann, diese letzte Jahrwoche Daniels, diese 7 Jahre, von denen ich glaube, dass sie nach der Entrückung beginnen. Hier unten, das ist die Zeitachse von 7 Jahren. Und diese insgesamt 7 Jahre nennt die Bibel die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Offenbarung 3, Vers 10. Und auf einmal passiert Folgendes, habt ihr gesehen, der Pfeil, der ging nach oben. Ich mach's nochmal. Das ist die Entrückung. Da werden wir in Wolken dem Herrn entgegengerückt. Was passiert danach? Die ersten 3,5 Jahre, von denen ich gesprochen habe, was geschieht dann? Habt ihr gesehen? Da kommt was aus dem Himmel herunter. Was ist das? Da findet ein Kampf im Himmel statt, Offenbarung 12. Da kämpft der Erzengel Michael mit den anderen Engeln gegen den Satan und dessen Engel. Das sind die gefallenen Engel, die die Bibel oft auch Dämonen nennt. So. Der Kampf geht so aus, dass der Satan auf die Erde geworfen wird und er weiß, dass er wenig Zeit hat und dann ist hier das komplette Chaos los. Dann kann er nicht, jetzt ist er noch im Himmel. Er war ja auch damals, als Gott hier versuchte, kam er auch, stand zwischen den Engeln und Gott sagt, wo kommst du denn her? Na ja, von der Erde und vom Umherstreifen auf ihr. Hast du denn mal Acht gehabt auf hier? Na ja, gegen den kann ich ja nichts machen. Dann sagt Gott, naja, du kannst mal alles das, was er hat, antasten. Wir kennen ja diese Begebenheit. Dann ist er im Himmel, ja? Und die Dämonen sind auch noch da oben. Aber dann kommt der Zeitpunkt, da werden sie alle auf die Erde geworfen. Also die Vorstellung, dass der Teufel im Himmel ist und dass der Teufel in der Hölle ist, die ist völlig falsch. Das ist noch niemand. So, und jetzt ist er auf der Erde. Und jetzt geschehen der Anfang der Wehen und die Siegelgerichte. Wenn man diese Abschnitte mal nebeneinander legt, dann sieht man da viele Übereinstimmungen. Und dann folgen die letzten 3,5 Jahre und die, wenn man sich präzise ausdrücken will, dann muss man sagen, das ist die Zeit der großen Drangsal. Die 7 Jahre sind die Stunde der Versuchung, Katastrophen über die ganze Erde, aber die letzten 3,5 Jahre, da geht es ganz besonders um Israel. Drangsal Jakobs heißt, Jakob ist ja auch ein Name für das Volk Israel. Gott hat irgendwann den Namen mal abgeändert. Aber sehr oft gebraucht die Bibel den Namen Jakob auch noch als eine Bezeichnung für das Volk Israel. So, da kommt wieder was aus dem Himmel. Wer ist das? Unser Herr Jesus Christus in seiner öffentlichen Erscheinung. Und wenn man dann Offenbarung 19 liest, dann sieht man, da ist ein riesiges Heer hinter ihm her. Er sitzt auf einem weißen Pferd. Diese riesige Armee, die ihm folgt, sitzt auch auf weißen Pferden. Und das ist ein Bild der Gläubigen, die 7 Jahre zuvor entrückt worden sind. Und dann kommt der Herr und wird für Ordnung sorgen. Dann beginnt das Friedensreich. Kennt ihr dieses kleine Bildchen? Ich habe da früher immer vorgestanden als Junge. Wir hatten zwar keins zu Hause, aber wenn ich mal irgendwo zu Besuch war, dann habe ich da immer geguckt. So hat der Maler sich, das ist ein Engländer, das Friedensreich vorgestellt. Ich war mal mit meiner Frau auf einer Bibelkonferenz in Südengland und nachmittags hatten wir frei. Dann sind wir mal so ein bisschen durch die Landschaft gefahren und da war so eine nette Kirche. Dann haben wir gedacht, komm, jetzt gucken wir mal in die Kirche. Und was sehen wir da? Das Original von diesem Bild. Das hat mich so beeindruckt. Und daneben war ein kleiner Kasten, da konnte man Postkarten rausnehmen. Haben wir natürlich ein paar mitgenommen. Und dann habe ich die eingescannt, eine Postkarte. Ja, das ist das 1000-jährige Reich. Das nimmt dann seinen Anfang. Auch ein sehr schönes Thema, das 1000-jährige Reich. So, was geschieht in den zweiten 3,5 Jahren, da werden die Posaunengerichte stattfinden und die Schalengerichte aus Offenbarung 16. Also diese Zeit ist viel schlimmer als die ersten 3,5 Jahre. Jetzt gebe ich mal einen Studienhinweis. Man findet in der Offenbarung sehr oft die Bezeichnung 42 Monate oder eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Da muss man Zeit mit Jahr rechnen. Das wären dann 1, 2 und 1/2, das sind 3,5 Jahre. Und manchmal steht da 1260 Tage. Dabei geht es immer um die letzten 3,5 Jahre. So, ich habe schon gesagt, dass wir in der Mitte der Woche in Offenbarung 12 die Beschreibung finden, wie der Satan aus dem Himmel geworfen wird. Damit beginnen die letzten 3,5 Jahre der großen Drangsal. Und jetzt passiert auf der Erde was ganz Entscheidendes. Da wird im Tempelbereich ein Gräuelgötze aufgestellt. Manche vermuten, und ich kann mich dem auch anschließen, dass dieser Götze ein Bild des römischen Herrschers ist, des Herrschers in Europa. Und der Antichrist, der dann in Jerusalem ist, der sich später auch in den Tempel setzt, der wird von allen Menschen verlangen, dass sie sich vor dem Tier niederbeugen. Und dann steht da in Offenbarung 13, dass das Tier sogar bewirken, dass das Bild sogar bewirken kann, dass die Menschen, die sich nicht vor dem Tier niederbeugen, vor dem Bild niederbeugen, dass die getötet werden. Wie das geschieht, weiß ich nicht. Und damit beginnt dann ein furchtbarer Götzendienst. In Offenbarung 13 findet man, dass die Menschen das Tier anbeten werden, sie werden Satan anbeten, und in 2. Thessalonicher 2 finden wir, dass sie auch den Antichrist anbeten, der sich in den Tempel setzt. So einen schrecklichen Götzendienst hat es noch nie gegeben. Und das ist so schrecklich in den Augen Gottes, dass er nach kurzer Zeit, nach 3,5 Jahren, das Tier, den Antichrist, ergreifen wird und lebendig in den Feuersee wirft, und dass er die Heere Europas alle vernichtet und auch die 10 Könige. Und es werden schreckliche Katastrophen über Europa hereinbrechen wegen dieses Götzendienstes, und auch Gerichte an allen Völkern der Erde, die die Herrschaft des Tieres bejubeln. In Offenbarung 13 steht auch, dass der Führer Europas von Satan für 3,5 Jahre seinen Thron und seine Gewalt empfängt. Das bedeutet, dass das Tier in satanischer Vollmacht wirken wird. Und da kann ich nur sagen, danke Herr, dass ich die Zeit nicht miterlebe. Denn die Menschen müssen dann ein Mahlzeichen annehmen. Tun sie es nicht, sind sie vom öffentlichen Leben, vom Handel ausgeschlossen. Aber können wir glücklich sein, dass wir dann, so wie ich glaube, schon vorher entrückt werden. So, wenn dieser Gräuelgötze aufgerichtet wird, ich möchte gerne die Stelle mal lesen, weil sie mich so beeindruckt hat, als ich sie damals in ihrem Zusammenhang studierte. Und dazu schlagen wir bitte mal Matthäus 24 auf. Und da heißt es nämlich, in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuelgötzen der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, übrigens auch in Daniel 9, stehen seht an heiligem Ort, eben im Tempelbereich, dann steht auf einmal, wer es liest, beachte es. Ja, da sind wir doch gar nicht mehr da. Ja, wer soll das denn lesen und beachten? Es sind die Gläubigen, die nach der Entrückung zum Glauben kommen. Und ich finde das so schön, dass die auch das Neue Testament lesen und dann lesen die auf einmal, dass der Herr Jesus schon vor fast 2000 Jahren gesagt hat, wenn dieser Gräuelgötze dahingestellt wird, das Bild vom römischen Kaiser, dann sollen alle, die in Judäa wohnen, das ist das Umland um Jerusalem herum, die sollen alle Sorgen dazu wegkommen. Die fliehen dann nach Osten, das ist ja Jordanien. Die fliehen in den Norden, da sind die Berge. Und dann sagt der Herr Jesus auch, dass sie dafür beten sollen, dass das nicht im Winter geschieht, weil man dann nicht so schnell vorwärts kommt. Und auch nicht am Sabbat. Ich vermute, dass zu der Zeit am Sabbat keine Busse fahren werden. Und darum soll das an einem anderen Tag, ist das nicht rührend, wie der Herr Jesus für die sorgt, die an ihn glauben? Er sagt es ihnen im Voraus, er sagt ihnen, wofür sie beten sollen. Und wenn sie so beten, wie er es gesagt hat, dann können sie auch sicher sein, dass er die Gebete erhört. Und auf die Weise werden die alle bewahrt. Schön ist, dass in Jerusalem Menschen zurückbleiben. Jerusalem wird erobert werden. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber dann gibt es während der 3,5 Jahre 2 treue Zeugen in Jerusalem. Und diese beiden Zeugen, die werden beständig weissagen. Weissagen bedeutet nach 1. Korinther 14, dass man andere ermutigt, in schwerer Situation durchzuhalten. Und da sind natürlich dann andere, die wollen die unbedingt töten. Und wenn die denen näher kommen, den beiden Zeugen, dann gibt Gott ihnen die Fähigkeit, dass aus ihrem Mund Feuer kommt und dann werden die Feinde vernichtet. Außerdem können die Wasser zu Blut verwandeln, so wie damals Mose. Und die können die Erde mit jeder Plage bestrafen. Und sie können auch noch, und sie werden dafür sorgen, dass es 3,5 Jahre nicht regnet. Das finden wir doch schon mal in der Bibel, ja? Wer war der Mann, der gebetet hat, dass es 3,5 Jahre nicht regnen sollte? Elia. Das war auch so ein unerschrockener Mann. Und die beiden Zeugen werden es auch sein. Und wenn ich so darüber nachdenke, dass in dieser schweren, furchtbaren Zeit zwei Männer so treu ihren Dienst tun, dann frage ich mich, Werner, was ist eigentlich mit dir los, dass du oft so feige bist? Uns geht es derartig gut. Natürlich kann sich das ändern. Wir können heute noch in jedes Haus gehen und sagen, darf ich mal mit Ihnen über das Evangelium sprechen oder etwas zum Lesen geben? Da kann man sich wirklich schämen, wenn man sieht, dass es in Zukunft so treue Menschen gibt. Aber nach den 3,5 Jahren, dann werden die getötet, ermordet. Und dann passiert das Wunder, da liegen die 3,5 Tage auf der Straße, werden nicht beerdigt. Das ist für Israel, ist das unmöglich. Oder auch für die arabischen Länder. Da wird hier, manchmal werden die noch am gleichen Tag beerdigt, spätestens am nächsten Tag. Und dann liegen die 3,5 Tage. Und da steht, dass die ganze Erde zuschaut. Man hat fast den Eindruck, da ist TV live. Und dann sehen die Menschen das, möglicherweise im Fernsehen. Ich will da auch vorsichtig sein. Jedenfalls die Menschen, die umherstehen. Und auf einmal stellen die sich auf ihre Füße. Und so wie sie auf den Füßen stehen, werden die, da wie ihr Herr damals, zum Himmel hinaufgenommen. Und wir sind dann oben und dann machen wir weit unsere Arme auf und nehmen die beiden in Empfang. Auf den Augenblick bin ich mal sehr gespannt. Und dann werden wir ihnen sagen, wie schön, dass ihr 3,5 Jahre durchgehalten habt und dass ihr auch bereit wart, als Märtyrer zu sterben. Ja, das sind wirklich so wunderschöne Lichtblicke. Jetzt will ich kurz, ich habe es eigentlich zum Teil schon gesagt, was in den letzten 3,5 Jahren geschieht. Ich habe ja schon gesagt, das ist die Zeit der großen Drangsal. Ich glaube, dass am Anfang dieser letzten 3,5 Jahre die abgefallene Christenheit vielleicht unter dem Haupt der katholischen Kirche, unter ihrer Schirmherrschaft, dass die gesamte Kirche vernichtet wird. Und das wird so sein, da ist eine Hure, das ist das Bild der abgefallenen Kirche, die wahre Braut ist ja im Himmel, die wird sich auf das Tier setzen und das Tier ist ein Bild von Europa und eines Tages wird das Tier dieser Frau überdrüssig, wird sie abwerfen, wird sie zertrampeln, wird sie öde und nackt machen und schließlich auffressen. Das ist das Ende der Namenschristenheit. Wahrscheinlich am Anfang der letzten 3,5 Jahre. Das nächste, das habe ich schon gesagt, die 7 Posaunengerichte, die kommen hauptsächlich über Europa. Und dann die 7 Schalengerichte, die wir in Offenbarung 16 finden. In denen wird der Grimm Gottes ausgegossen. Und bei der 6. Schale trocknet der Euphrat aus. Der Euphrat ist so die Grenze zwischen dem Abendland und dem Morgenland, wenn man mal sagen will. Der war immer die Grenze. Er trennt eigentlich 2 große Regionen voneinander. Und dann steht da, wenn der Euphrat ausgetrocknet ist, dann kommen die ganzen Könige von Sonnenaufgang. Sonnenaufgang heißt einfach von Osten. Die kommen alle heran. Ja, wo wollen die denn hin? Nach Jerusalem. Jerusalem ist der große Zankapfel. Und ich glaube, dass diese Schalengerichte inklusive des Austrocknens des Euphrats am Ende, kurz vor dem Ende der letzten 3,5 Jahre stattfindet. Und ja, da sieht man auf einmal, da kommt ein riesiges Aufgebot an Armeen. Die kommen von Westen her, die kommen von Norden her, die kommen von Osten her. Und davon habe ich mal hier so eine Zeichnung gemacht. Nein, ich habe erstmal noch die Punkte aufgeschrieben, die noch geschehen am Ende der letzten 3,5 Jahre. Dann wird es Kämpfe um Jerusalem geben. Ägypten wird in Israel zuerst einfallen, dann der König des Nordens, Syrien, vielleicht mit anderen Staaten verbunden. Ich bin mal sehr gespannt, wie das da unten weitergeht. Eines Tages wird in Syrien ein König sein, der recht stark ist. So, dann kommen die Könige von Europa her und ziehen nach Harmagedon. Nun im Himmel, das ist das Schöne, da findet dann die Hochzeit des Lammes mit der Braut statt. Und jetzt habe ich mal eine Karte gemacht, damit man das so besser sich einprägen kann. Hier seht ihr eine Karte von Israel. Der Hauptstadt Jerusalem. Sofort daneben ist Bethlehem. Tel Aviv, der Gazastreifen, die Negev-Wüste. Und jetzt schauen wir uns mal an, was in Daniel 11, Vers 40 und 45 steht. Ihr könnt ja die Verse nochmal nachlesen, aber es wird Folgendes geschehen. Zuerst greift der König von Süden an, Ägypten. Im Moment sind die Ägypter ja ganz israelfreundlich, kann man sagen. Aber es kommt dann ein Augenblick, wo die einfach angreifen. Und das Nächste, was passiert ist, da kommt der König des Nordens. Das ist Syrien. Und der will nicht, dass der König von Ägypten Israel belagert und ausraubt. Er ist sehr schnell bei der Sache. Und er zieht dann gegen den König von Süden, nachdem er zuvor Jerusalem erobert hat. Also ganz Israel ist dann fast so, wird nahezu vollständig zerstört. Auch Jerusalem wird zerstört, da bleiben nur wenige Menschen übrig. Es finden schreckliche Gräueltaten dort statt. Und das sind ja alles islamische Völker, ja? Sowohl Ägypten als natürlich auch Syrien und auch andere, die damit verbunden sind. So, jetzt kommt der König des Nordens, der zieht weiter nach Ägypten, raubt Ägypten aus und jetzt will er wieder Jerusalem, das er ja erobert hat, weiterhin verteidigen. Und jetzt auf einmal kommen die Könige von Osten, deren Weg frei ist, weil der Euphrat ausgetrocknet ist. Und die ziehen auch nach Jerusalem. Die Könige von Osten, was sind das für Länder? Wer hat so die Landkarte im Moment im Kopf? Iran, bestimmt. Irak möglicherweise. China, genau. Bitte?
Wenn man so weit gehen kann.
Denke ich ja. Indien, die haben auch ein riesiges Heer. Genau, man kann sich ja die Karte nochmal ansehen. Da kommt eine riesige Armee. Man hat fast den Eindruck, jeder, der ein Heer hat, der schickt das Heer nach Jerusalem. Oder anders ausgedrückt, jeder, der ein Gewehr hat, der macht mit. Die wollen jetzt endlich mal das Nahostproblem lösen. Es ist aber nicht zu lösen. Und das kann man auch nicht lösen mit 20 Millionen Soldaten. Die Russen, die halten sich ein bisschen zurück. Die sind ja ganz schön clever. Die taktieren ganz gut. Das sieht man auch heute. Der bleibt mal erst im Hintergrund. Der denkt, lass die mal da unten sich alle gegenseitig erschlagen. Und wenn das passiert ist, dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Das kann man nachlesen in Ezekiel 38 und 39. So, jetzt kommen die alle. Auf einmal passiert da oben in Harmagedon was. Und zwar ist da eine Ebene, da in der Höhe von Nazareth, etwas oberhalb von Haifa. Das ist so eine sehr schöne Ebene am Fuß eines Berges. Und der Berg heißt Megiddo. Harmagedon heißt Gebirge oder Berg Megiddo. Und diese Ebene, die findet man im Alten Testament oft, denn da haben schon viele Kriege stattgefunden. Und auf einmal sind da das Tier und der falsche Prophet, der wahrscheinlich vorher zu dem Tier geflohen war. Und dann sind da auch 10 Könige von Europa und die europäischen Armeen. Die werden sich da aufstellen, denn sie haben ein Bündnis für 7 Jahre geschlossen, dass wenn Israel angegriffen wird, dann werden die europäischen Heere Israel verteidigen. Das steht in Daniel 9. Die schließen einen Bund für 7 Jahre. Und aufgrund dieses Bundes ziehen sie jetzt dahin und dann mobilisieren sie alles und dann machen sie sich auf den Weg, nein, sie wollen sich auf den Weg machen nach Jerusalem. Das ist ja nicht mehr so weit, das ist vielleicht 120 Kilometer oder 200. So, was passiert als nächstes? Da kommen sie. Habt ihr gesehen, wie die alle gelandet sind? Europäische Heere, das Tier, der falsche Prophet und die 10 Könige. Aber, womit sie nicht gerechnet haben, wenn die alle da oben versammelt sind, dann kommt der Herr Jesus auf die Erde und er wird mal zuerst das Tier ergreifen und den Antichrist und wird sie lebendig in den Feuersee werfen. Also die werden überhaupt nicht mehr vor ein Tribunal gestellt. Der Richter kommt, begleitet von den Seinen. Er wirft die beiden Tiere, den Herrscher Europas und den Antichrist, in den Feuersee. Die Könige Europas und die Armeen werden mit dem Schwert getötet. Das kann man alles nachlesen in Offenbarung 19, Vers 17 bis 21. Und das ist der Augenblick, wo der Satan für 1000 Jahre gebunden wird. Endlich. Er hat ja jetzt noch mal 3,5 Jahre gewütet. Und dann verschwindet er im Abgrund. Da kommt ein Engel, das ist sicher auch Symbol, mit einer Kette, das ist sicher symbolisch zu verstehen, greift den Satan, schließt den ein. Und obwohl das nicht ausdrücklich erwähnt wird, da werden natürlich auch seine Helfershelfer, die Dämonen, mitgebunden. Ja, jetzt wollen wir zusammenfassen. Der Herr Jesus erscheint zuerst in Harmagedon, danach kommt er nach Jerusalem, weil Jerusalem umzingelt ist von vielen, vielen Feinden. Er kommt den Gläubigen in Jerusalem entgegen, sie werden laut zum Herrn schreien und dann kommt der Augenblick, wo er zu der Stadt kommt. Das wird sehr schön beschrieben in Sacharja 12 und 14. So, und das möchte ich jetzt gerne mal lesen. Das ist wieder so eine ganz schöne Stelle. Ich möchte sie mal vergleichen mit Johannes 14, wo der Herr Jesus verheißen hat, dass er die Seinen heimholt. Und diese Verse wollen wir jetzt mal lesen. Sacharja 14, siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da wird deine Beute in deiner Mitte verteilt werden. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Da sieht man, das sind gar nicht die Völker letztlich, die agieren, sondern hinter ihnen steht der Herr, der sie dorthin führt. Ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Frauen vergewaltigt werden. Die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ziehen. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Da werden noch Menschen sein, unter denen auch Gläubige sein werden. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Wie an dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Da sieht man auf einmal, dass der Herr der Heerschar, das ist unser Herr Jesus Christus, seine Füße, haben doch die Engel gesagt, als er emporfuhr. So wie er hingegangen ist, wird er wiederkommen. Und dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin. Da kommt eine Schlucht zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Aber das brauchen sie eigentlich gar nicht mehr, denn der Erlöser ist ja gekommen. Und das Tal der Berge wird bis Azel reichen und ihr werdet fliehen, wie vor dem Erdboden, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ossias des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott. Und wir können heute hinzufügen, unser Herr Jesus Christus. Und er kommt nicht alleine, und alle Heiligen mit dir. Wir sind ja dann schon im Himmel. Wir kommen mit dem Herrn. Und wer ist noch dabei? Nach 2. Thessalonicher 1. Viele Engel. Das gibt eine Schlacht. Aber ist ja schon klar, wer gewinnt. Der Herr wird gegen die Feinde kämpfen. Das braucht auch nicht so sehr das Volk Israel tun. Ich meine jetzt die Gläubigen. Nein, das macht der Herr. Dann werden andere, 5.5, ein Riesenreich wird gerichtet. Manche vermuten, dass Edom der prophetische Name von Saudi-Arabien sein könnte. Aber das sind so Dinge, da würde ich auch nicht sagen, das muss so sein, es kann so sein. Dann kommen die russischen Heere, fallen in Israel ein und werden vernichtet. Hesekiel 38 und 39. Und jetzt kommt das Gericht an den gottlosen Juden. Kein Jude, der sich nicht bekehrt hat, wird in das Friedensreich eingehen. Da gibt es dann noch eine ganze Reihe von Juden, die sich nicht gebeugt haben vor dem Herrn Jesus. Die werden alle ausgerottet. Das steht zum Beispiel in Offenbarung 14, Vers 17 und 20. Dann werden die ganzen Völker gerichtet. Matthäus 24, Vers 31 und 46. Da werden die Schafe von den Böcken geschieden. Und dann werden alle Märtyrer, die in den 7 Jahren ihr Leben für den Herrn Jesus gegeben haben, die werden auferweckt. Und dann werden die alle zum Himmel emporkommen und wir stehen wieder da und nehmen sie in Empfang. Jetzt habe ich noch wenige Punkte notiert über das Tausendjährige Reich und damit kommen wir dann auch bald zum Schluss, denn die Zeit ist ja um. Ich hatte ja nur eine Stunde. Aber ist vielleicht auch mal gut so. Alle Juden, die in der Mitte der 7 Jahre geflohen waren, die kommen jetzt alle wieder. Sie haben gehört, der Herr Jesus ist gekommen, der Messias. Und mit Freuden ziehen sie wieder zurück in das Land und helfen mit, das Land aufzubauen. Allem voran die Stadt Jerusalem. Und nicht nur die geflohenen Juden kommen zurück, sondern die 10 Stämme, die damals in die assyrische Gefangenschaft geführt wurden, vor 2700 Jahren, von denen man nicht genau weiß, wo sie sich befinden. Die kommen alle zurück. Sollten unter den Rückkehrern auch solche sein, die sich nicht bekehrt haben, werden die auf dem Weg dahin getötet. Und alle, die sich von Herzen bekehrt haben, kommen dann unter Jubel nach Jerusalem. Dann wird Jerusalem wieder aufgebaut. Da gibt es sehr schöne Stellen. Der Tempel wird wieder gebaut. Ein Tempel, der unendlich viel schöner ist. Da wird ein Tempelareal sein von etwa 1,5 Kilometer mal 1,5 Kilometer. Also größer als je zuvor. Ich weiß nicht, ob das wieder an der Stelle sein wird, wo der mal gestanden hat oder außerhalb. Das ist mir nicht ganz klar. Er wird so herrlich sein, der wird in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben. Und der Opferdienst wird wieder eingeführt. Nicht, indem man so wie früher dadurch zu Gott kommen konnte. Zu Gott kann nur einer kommen, auch in der Zukunft, der sich von Herzen bekehrt. Aber die Opfer sind vergleichbar mit dem, was wir heute tun, das Brotbrechen. Die Opfer werden dann eine Erinnerung sein an das Werk, das der Herr Jesus auf Golgatha vollbracht hat. Genauso wie wir an bestimmten Sonntagen das Brot brechen, das tun wir nicht zur Vergebung der Sünden, sondern das tun wir, weil wir an den Herrn Jesus und seinen Tod denken. So, und wenn der Tempel dann fertig ist, dann kommt die Herrlichkeit Gottes zurück in den Tempel. Und nach den 1000 Jahren wird der Satan nochmal ganz kurz losgelassen. Er wird viele Menschen, die sich während der 1000 Jahre nicht bekehren wollten, versammeln. Er wird versuchen, Jerusalem zu vernichten, aber das schafft er nicht, denn er wird dann ergriffen und auch in den Feuersee geworfen. Und die Soldaten, die gegen Jerusalem heraufziehen, die werden alle durch Feuer vernichtet. Das ist dann das Ende des 1000-jährigen Reiches. Und danach werden alle ungläubig gestorbenen Toten werden auferweckt und vor dem großen weißen Thron von dem Herrn Jesus gerichtet. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Dann bleibt nur noch eins, die Neuschaffung von Himmel und Erde. Es wird einen neuen Himmel geben. Es wird eine neue Erde geben. Auf der neuen Erde gibt es kein Meer mehr. Nur noch trockenes Land. Es gibt keine Angst mehr. Auch die Menschen, die auf der neuen Erde leben, werden verwandelt sein. Aus Offenbarung 21 kann man entnehmen, dass wir ab und zu mal auf die Erde kommen. Also wir machen auch schöne Reisen. Siehe die Hütte Gottes oder das Zelt Gottes bei den Menschen. Und dann wird da beschrieben, ja, das wollen wir jetzt mal noch lesen. Diese wunderbaren Verse aus Offenbarung 21, was es alles nicht mehr geben wird. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe die Hütte Gottes oder das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wenn der Herr Jesus jetzt kommt, wird er 7 Jahre später das Reich aufrichten. Wenn er dieses Jahr kommt, wird es das 1000-jährige Reich ab 2023 geben. 1000 Jahre später wird der Herr Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Ist das nicht eine herrliche Aussicht? So schrecklich die Gerichte auch sind, sie sind nötig, dass die bösen Menschen, die sich nicht bekehren wollen, aus dem Weg geräumt werden, damit Gott dann die Erde noch einmal 1000 Jahre segnen kann, wie er das noch nie getan hat, eben weil die Sünde ihn immer wieder daran gehindert hat. Wie viel Not, wie viel Elend, wie viel Leid, wenn wir mal in die Häuser gehen würden und würden miterleben, wie viele Eheleute sich streiten, wie viele harte Worte zwischen Eltern und Kindern gesprochen werden, wie viel Krankheit, wie viel Not, wie viel Verzweiflung. Es wird alles aufhören. Wir können uns das überhaupt nicht schön genug ausmalen. Wir dann im Vaterhaus, manchmal kommen wir auf die Erde dann, Entfernungen spielen überhaupt keine Rolle. Und die neue Erde und der neue Himmel wird so schön sein, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Ja, da stehen Dinge vor uns. Ich bin sehr gespannt. Da möchte man doch sagen, Herr Jesus, komm, ja, komm doch. Komm doch, nimm uns doch zu dir. Und dann sind wir sofort im Vaterhaus und dann werden wir das alles miterleben. Ja, lasst uns treu sein in unserem Dienst für den Herrn, jeder so an seiner Stelle. Lasst uns das Evangelium noch weiter sagen. Lasst uns noch den Gläubigen dienen. Das ist ein Dienst, der Gott sehr wohlgefällig ist. So, ihr könnt das jetzt nochmal alles nachlesen hier auf dem Blatt, das ihr habt. Ihr könnt auch die Folien herunterladen. Ein lieber junger Freund hat mir eine Homepage eingerichtet und ich habe diese Folien als PDF auf der Frontseite als erstes da platziert. Ihr könnt die da gerne runterladen. Oder wenn ihr irgendwann mal demnächst, wenn der Christoph und ich wieder nach Hause gefahren sind, sagt, ach, ich würde doch gerne den Werner noch mal fragen, dann schreibt doch einfach eine Mail. Das ist das, was ich mit am allerliebsten tue, biblische Fragen zu beantworten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du deinen Knechten gezeigt hast, was bald geschehen muss. Du hast es Johannes alles gezeigt und er hat es aufgeschrieben und dadurch wissen auch wir es. Und was uns so besonders beeindruckt, ist immer, dass du der Richter bist, aber dass du auch in schwerer Zeit Menschen, die zum Glauben kommen, rettest. Wir wollen dir noch einmal danken, dass du uns diese Hoffnung geschenkt hast, dass du bald wiederkommst. Und schenke doch, dass die Hoffnung uns belebt. Bitte segne dein Wort, das wir heute Abend überdacht haben. Und wenn wir jetzt nach Hause fahren, dann wollen wir uns dir auch anbefehlen, dass du uns bewahrst. Und wir danken dir, dass wir morgen den Sonntag haben. Und wir wollen dich jetzt schon bitten, dass du den ganzen Tag segnest. Wir beten auch für Christiane, der es nicht so gut ging. Du kannst ihr Kraft geben und du weißt auch, wie krank sie ist. Wir wollen sie von ganzem Herzen dir anbefehlen. Gib ihr doch ein friedvolles Herz und das Vertrauen, dass du alles gut machst. Amen.